Deutschlandfunk, der Tag.
Tja, was ist es eigentlich? Eine heilige Kuh hier bei uns in Deutschland? Ist es Realität? Ist es ein schönes Versprechen? Oder am Ende doch ein Mythos? Das Leistungsprinzip gilt vielen als eines der Fundamente unserer Gesellschaft, unserer sozialen Marktwirtschaft. Das Versprechen, wer was leistet, dem geht's gut, ist in der politischen Diskussion ja auch omnipräsent, gerne auch in der Variante, dass Leistung sich wieder lohnen müsse. Hier mal zwei Beispiele.
Ich würde Leistung honorieren. Ich würde beispielsweise sagen, wenn Menschen Vollzeit arbeiten und eine Überstunde machen, sollen die diese Überstunde steuerfrei bekommen.
Meine Damen und Herren, das Leistungsprinzip ist nie eine Schande. Es ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Gesellschaft. Und ohne die Fleißigen im Land gibt es kein Wirtschaftswachstum, gibt es keinen Wohlstand und es kann auch keinen starken Sozialstaat geben.
Der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann war das und die NRW-FDP-Schulpolitikerin Franziska Müller-Rech. Klingt nach einer logischen Rechnung. Wer anpackt, wer den inneren Schweinehund überwindet, der muss auf den Erfolg nicht lange warten. Manche machen an diese Rechnung aber ein dickes Fragezeichen. Sogar an die Vorstellung, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben. Der Tag heute nur mit einem Thema besonders vertieft und ein bisschen weiter weg auch von den News des Tages. Ich bin Sandra Schulz. Hi. So, zwei schöne hätte ich jetzt noch.
Wir brauchen mehr Leistung, also deswegen die Überstunden endlich steuerfrei zu machen, liebe Freunde und Freunde. Das ist ein Leistungsschub für unser Land.
Wenn jemand sagt, ich will weniger arbeiten und weniger verdienen, bitteschön, individuelle Entscheidung. Aber dass die Leistungsbereitschaft in unserem Land gestärkt werden muss, da geht doch überhaupt gar kein Weg dran vorbei.
CSU-Parteichef Markus Söder war das und ganz zum Schluss der FDP-Chef Christian Lindner. So, und jetzt kommt Bernd Kramer, Journalist bei der Süddeutschen Zeitung und will die Leistungsgesellschaft entzaubern. Das ist jedenfalls der Untertitel seines Buchs »Erfolg, ein moderner Selbstbetrug«, das in diesem Jahr erschienen ist. Und darüber können wir jetzt ausführlicher reden. Herzlich willkommen, Bernd Kramer, hier im Podcast der Tag.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Lassen Sie uns mal mit dem Vorschlaghammer reingehen oder mich und dann greifen wir nach und nach zu feinerem Werkzeug. Was haben Sie gegen die Leistungsgesellschaft? Warum wollen Sie die entzaubern?
Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt in dem Sinne so resolut und absolut etwas gegen die Leistungsgesellschaft habe, aber ich glaube, es macht Sinn, diese Vorstellung ein bisschen zu hinterfragen. Also Sie haben ja irgendwie da ganz, ganz wunderbare Zitate eingespielt. Das sind ja praktisch alles Variationen, dieses irgendwie, die Leistung muss sich lohnen. Und wer etwas leistet, der wird auch entsprechend belohnt, der sei es mit Einkommen, sozialem Status und was auch immer. Und ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass diese Rechnung einfach nicht so aufgeht. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, ich glaube, wir haben so unhinterfragt auch immer diese Vorstellung, dass es auch was Gutes wäre, wenn wir in so einer reinen Leistungsgesellschaft lebten. Also wenn das wirklich tatsächlich der Fall wäre, dass immer Leistung sich auszahlt und alle Menschen nach Leistung belohnt werden und irgendwie in der Gesellschaft einsortiert werden. Wenn man das mal zu Ende denkt, kommt man da möglicherweise auch auf Folgen dieses Prinzips, die einem gar nicht so genehm sein können und die wir vielleicht auch gar nicht bedenken und die vielleicht gar nicht so schön sind.
Versuchen wir alles tatsächlich so ein bisschen abzuschichten. Fangen wir doch mal bei den Basics an. Also Leistung ist ja eigentlich schon ein ziemlich schillernder Begriff. Die Physik tut sich damit ganz leicht. Für die Physikerinnen und Physiker ist Leistung gleich Arbeit pro Zeit. Aber außerhalb der Physik wird es schon schwieriger und das ist ja auch schon eigentlich Teil Ihres Themas, oder?
Ja, ganz genau. Ich glaube auch, wir haben tatsächlich diese physikalische Vorstellung irgendwie sozusagen irgendwie mit der Industrialisierung auch so übernommen in der Gesellschaft. Also das macht ja Sinn, wenn man Maschinen hat, deren Leistungsfähigkeit man messen kann, kann man vielleicht auch messen, was ist die Leistung der Menschen an diesen Maschinen. Diese Idee, es gibt so etwas wie individuelle Leistung und wir können sie auch ziemlich messgenau bestimmen, wie eine physikalische Größe, die kam ja auch so in dieser Zeit mit der Industrialisierung und mit dem Entstehen des modernen Kapitalismus sozusagen in die Welt. Aber wenn man dann genauer darüber nachdenkt, wird es doch sehr unklar oft, was Leistung eigentlich genau bedeutet und wie man sie dann letztlich bestimmt und wie man überhaupt Menschen nach Leistung beurteilen möchte.
Was für Unklarheiten meinen Sie da?
Naja, also man kann ja zum Beispiel sich überlegen, intuitiv haben wir tausend Erfahrungen, wo wir das Gefühl haben, dass unsere Leistung uns zu etwas geführt hat. Irgendwie, wenn wir in der Schule für einen Test vorher gelernt haben, schneiden wir besser ab, als wenn wir das nicht gemacht haben. Irgendwie solche Erfahrungen machen wir von klein auf. Und das bestätigt uns im Prinzip ja in der Vorstellung, dass es hier um Leistung geht. Aber wenn man da mal überlegt, vielleicht gibt es ja die Mitschülerin, die nicht gelernt hat, aber genauso gut in diesem Test abgeschnitten hat. Ich weiß nicht, vielleicht ist sie einfach begabter in Mathematik oder Französisch oder was auch immer es ist. Und da wird es dann schon schwierig. Sie hat also offenbar weniger gelernt, weniger Stunden vielleicht ins Lernen investiert, aber ihr fiel das einfach von Natur aus irgendwie leichter. Hat sie dann mehr geleistet als wir? Genauso viel? Weniger?
Ja, wobei, also gerade das Beispiel, das Sie jetzt gerade bringen mit dem Vokabeltest, das ist ja relativ eindimensional zu bewerten. Also da kann man ja relativ klar sagen, also wir haben 10 Vokabeln, wer alle 10 wusste, der hat eine gute Leistung gebracht und da könnte man ja auch die Seite einfach weglassen, ne, wie viel man reingebuttert hat.
Genau, aber das ist ja praktisch genau das Ding. Wenn man genau drüber nachdenkt, misst man ja immer nur Leistung sozusagen annäherungsweise, also ein Ergebnis von Leistung, also ein gut bewältigter Vokabeltest. Und dann sagt man, wenn das so ist, dann ist das eine Leistung, die hier gemessen wird. Wie gesagt, wir können eigentlich die Leistung nicht einsehen. Wir wissen nicht, wie sie sich zusammensetzt aus Anstrengung, Begabung, Talent, Zufällen und so weiter. Das ist das eine. Und dann wird es natürlich richtig kompliziert. Das sind jetzt so ganz banale Beispiele aus der Schule, aus dem Sport sind das oft auch Beispiele, wo es uns einleuchtet, was Leistung ist oder vermeintlich einleuchtet, was Leistung ist. Aber wenn man dann mal überlegt, wenn man das über verschiedene, ganz unterschiedliche Berufsgruppen in der Gesellschaft hinweg zum Beispiel vergleichen möchte, wird es irgendwie sehr unklar, wie man da jetzt eigentlich die Maßstäbe anlegt. Also leistet die Krankenpflegerin mehr als die Ärztin? Sie verdient auf jeden Fall weniger. Die Ärztin verdient mehr. Hat das mit der Leistung zu tun? Die Leistung der einen ist ganz anders als die der anderen. Also die Rollen, die Aufgaben sind unterschiedlich. Wie vergleicht man die jetzt? Dazu kommt auch, die eine könnte ihre Arbeit gar nicht machen ohne die andere. Also insofern hängen die Leistungen wieder voneinander ab. Und wenn man das zu Ende denkt, merkt man eigentlich ziemlich schnell, dass so ein vermeintlich einfaches Konzept doch ziemlich kompliziert ist und einen vor ziemlich viele Probleme stellt, wenn man jetzt sagt, wir möchten irgendwie zu einer leistungsgerechten Gesellschaft kommen.
Oder braucht man vielleicht diesen Bezugsrahmen, diese Vergleichbarkeit auch gar nicht? Das ging mir so ein bisschen durch den Kopf, als ich Ihr Buch gelesen habe, ob man da nicht Dinge, die eigentlich dann doch einfach sind, ob man die unnötig kompliziert macht, wenn man nach diesem größeren Bezugsrahmen fragt. Mir ging so ein bisschen durch den Kopf dieses alte Zitat dieses US-Richters Potter Stewart, der ja vor vielen Jahren über Pornografie mal gesagt hat, ist schwer zu definieren, aber ich erkenne sie, wenn ich sie sehe. Ist das bei Leistung nicht auch ganz ähnlich?
Ja, wahrscheinlich ist es ähnlich. Wie gesagt, ich bin mir immer nicht sicher, ob wir sie erkennen. Wir erkennen sie vielleicht an uns, also weil wir irgendwie so ein Gefühl dafür haben, wann wir etwas geleistet haben oder wann wir viel geleistet haben, weil wann wir wenig geleistet haben. Aber ich glaube, schon bei anderen wird es irgendwie sehr schwer, das zu erkennen so richtig. Also und auch irgendwie einzuschätzen. Also es kann ja sein, dass jemand tut sich wahnsinnig schwer und mit einer bestimmten Aufgabe und es kommt dann halt relativ wenig bei rum. Aber vielleicht irgendwie war die Anstrengung dahinter doch sehr, sehr groß. Und vielleicht ist das auch etwas, was man dann würdigen sollte oder halt nicht. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, wir erkennen vielleicht bei uns Leistung oder haben diese Vorstellung, aber das heißt, dass sobald wir andere nach Leistung beurteilen können, sind wir eigentlich in einem totalen Graubereich. Also wie gesagt, wir können nur von außen draufschauen und die Leistung dahinter eigentlich nicht wirklich sehen oft.
Und dann lassen Sie uns mal ruhig den Schritt noch weitergehen. Also ich glaube, das haben wir jetzt gut aufgefächert, wie unterschiedlich man auf Leistung und den Leistungsbegriff gucken kann. Und Sie sagen jetzt aber ja noch weitergehend, diese zwingende Korrelation zwischen Leistung und Erfolg, die fehlt auch. Woran machen Sie das fest?
Naja, es ist natürlich irgendwie eine Banalität zu sagen, dass Leistung nicht immer honoriert wird, klar. Trotzdem haben wir doch so die implizite Vorstellung. Und wenn es natürlich immer diese ganzen Appelle an die Leistungsbereitschaft und an die Leistungsgesellschaft gibt, wie sie die ja auch eingespielt haben am Anfang, dann steckt da natürlich schon die Vorstellung dahinter, irgendwie gibt es eine Verbindung zwischen Leistung und Erfolg. Eine vielleicht nicht immer ganz perfekte, aber doch so grob passende.
Also so fast zwingend, ne?
Genau, von nichts kommt nichts. Und das ist ja total eingängig. Von nichts kommt nichts, stimmt. Also wenn ich die Wohnung nicht aufräume, wird sie auch nicht sauber. Insofern bleibt mir die Belohnung, in einer sauberen Wohnung zu leben, dann versagt. Der Umkehrschluss stimmt natürlich nicht zwangsläufig. Das heißt ja nicht, dass von etwas zwangsläufig auch mal etwas kommt. Das kann ja von etwas mal nichts kommen oder wahnsinnig viel oder mal wahnsinnig wenig. Und wenn man zum Beispiel irgendwie sich einfach mal durch die Geschichte blättert und guckt, wer ist für Pioniertaten, wem wird da sozusagen der geschichtliche Credit für gegeben, wer gilt da sozusagen als derjenige, der der große Leistungserbringer war, dann merkt man auch, dass die Verbindung ziemlich unklar ist. Also wir erinnern uns zum Beispiel, dass Thomas Edison die Glühbirne erfunden hat und damit die Welt bereichert hat, um die Glühbirne zum Beispiel. Tatsächlich gab es schon, da war Edison noch gar nicht geboren, in Schottland einen Tüftler, dem es schon viel früher gelungen ist, elektrisches Licht zu erzeugen. So, oder die Gebrüder Wright, an die wir uns erinnern, als Flugpioniere, wo in Wirklichkeit, höchstwahrscheinlich ist es dann nicht ganz so dokumentiert, in Neuseeland Monate vorher schon ein Landwirt den ersten Motorflug hinbekommen hat.
Okay, das sind so klare Ungerechtigkeiten der Geschichte eigentlich, ne?
Ja.
Und wenn man sagt, okay, da hängt jetzt Leistung und Erfolg nicht so unmittelbar kausal zusammen, was ist es dann? Also ist es dann einfacher Zufall?
Ich würde vielleicht nochmal so einen Schritt zurück machen. Irgendwie, es gibt so auch von Karl Mannheim, das ist ein Soziologe in den 30ern, so die Unterscheidung Leistung bedeutet, er hat das dann gesagt, die Verwirklichung in einem Sachgebiet und Erfolg, eine Art Verwirklichung im Sozialen. Und das ist, glaube ich, eine relativ fundamentale Unterscheidung. Leistung zieht sich in der Regel auf eine Sache, das haben wir auch in der Hand ein Stück weit, was uns da gelingt und was wir machen. Aber sozusagen die Honorierung oder die Anerkennung dieser Leistung ist ein soziales Phänomen, das müssen andere bestimmen, das ist sozusagen die Anerkennung anderer. Wir können eigentlich nur so die Vorlage liefern und ob andere das dann anerkennen und wie stark und in welchem Maße das dann mit Einkommen, Status, Ansehen, Erfolg belohnt wird, das ist dann ein Stück weit uns entzogen. Insofern können wir sozusagen Leistung nicht bis zum Ende zum Erfolg führen. Da spielen andere mit, deren Handeln haben wir nicht in der Hand oder deren Entscheidung. Also tatsächlich kann es oft ein Stück weit auch Zufall sein. Also das sieht man gerade in so kulturellen Märkten sozusagen, in der Popmusik zum Beispiel. Warum ist jetzt zum Beispiel Taylor Swift ein Weltstar im Moment und nicht irgendwer anders? Also das wird dann viel so rumorakelt, was hat das mit ihrer Kunst zu tun und so ganzes Kulturkritikergewerbe lebt genau davon, irgendwie da sich einen Reim drauf zu machen. Warum ist gerade die jetzt der Superstar? Und letztlich ist es wahrscheinlich relativ banaler Zufall irgendwie, wohin die Herde läuft. Und wenn die einen dahin laufen, laufen noch mehr dahin und plötzlich hat man einen Riesenstar, wo es vielleicht andere gibt, die es genauso in Anführungszeichen verdient haben könnten.
Aber das ist nichts, was wir unbedingt so wahrhaben wollen, oder? Dass so eine Weltkarriere, dass das reiner Zufall sein soll?
Ja, genau. Deswegen wird darüber ja auch so, liest man Artikel ohne Ende, warum, was jetzt so das Besondere ist an ihrer Musik, an ihrem Auftreten, an ihrer Persönlichkeit, wiefern das mit unserer Zeit zu tun hat und was das über dies und jenes aussagt. Und wahrscheinlich irgendwie kann man solche Deutungen machen. Aber wenn man jetzt wirklich an den Kern möchte, ist es wahrscheinlich tatsächlich Zufall. Auf jeden Fall etwas, was nicht zwangsläufig mit ihrer Musik oder mit ihrer Persönlichkeit zu tun hat.
Okay, Sie haben jetzt relative Extrembeispiele genannt, auch diese historischen Ungerechtigkeiten. Ich komme jetzt nochmal relativ brachial sozusagen von der Gegenseite nochmal mit anderen Extrembeispielen und habe da jetzt mal zwei Zitate mitgebracht, was Spitzenleute aus der Wirtschaft sagen über sich, ihre Leistung und den Erfolg. Das ist einmal, die hören wir als erste, Sigrid Nikutta, das ist die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn Cargo, und Leonhard Birnbaum, den hören wir direkt danach, das ist der Vorstandsvorsitzende von E.ON. Und die Zitate kommen aus der sehr empfehlenswerten MDR-Doku Einsame Spitze. Das hören wir uns jetzt gerade nochmal zusammen an.
Ich suche ganz oft die Herausforderung. Natürlich frage ich mich als Psychologin auch ganz oft, woran liegt denn das? Wieso bist du nicht einfach zufrieden, wenn es gut ist? Was führt dazu, dass du in dem Moment, in dem viele andere sagen würden, super, jetzt mal ein bisschen langsamer machen, dass ich in dem Moment so diese Unruhe spüre und denke, jetzt weiter.
Ich habe nie Dinge gemacht, weil ich geglaubt habe, die muss ich machen, um dann vielleicht Karriere zu machen. Ich habe Dinge gemacht, von denen ich überzeugt war. Und dann habe ich auch geschaut, wenn ich etwas übernehme, dann liefere ich auch ab. Wenn man mir eine Frage stellt, dann beantworte ich die Frage und am besten gleich noch die Folgefrage hinterher. Wenn mir 3 Monate gibt, dann versuche ich es in 2 Monaten zu machen. Und wenn man das lange genug macht, dann ergibt sich die Karriere fast von allein.
Und da würde ich gerne nochmal nachfragen. Also kann man wirklich davon sprechen, dass dieser Zusammenhang, der da von beiden eigentlich so skizziert wird, dass Leute, die auf eine bestimmte Art ticken, die vielleicht auf eine bestimmte Art brennen oder eben auch den Popo hochkriegen, dass bei denen der Erfolg dann eben schon eine direkte Folge ist, auch ihrer Leistung?
Ja, das würde ich da nicht absprechen. Nichtsdestotrotz muss man sich klar machen, man sieht ja nur sozusagen diejenigen, die am Ende auch dann bis in diese Position geschafft haben, als erfolgreiche Unternehmer, Manager. Es gibt ja vielleicht viele andere, die es genauso probiert haben, die man aber nicht sieht, die damit irgendwie nicht den Erfolg hatten. Das heißt, klar, natürlich stimmt das im Einzelfall. Als Prinzip würde ich da Fragezeichen machen. Das ist ja natürlich auch so das typische, man nennt das diesen Survivorship-Bias. Also ne, man sieht nur die, bei denen es am letzten Endes geklappt hat. So. Und die vielen, vielen, die es auch versucht haben und vielleicht genauso viel Biss, genauso viel Willen, genauso viel Drive hatten, die sieht man nicht.
Ja, und das würde ich mit Ihnen jetzt gerne noch ein bisschen genauer anschauen, denn also mir geht durch den Kopf, wenn Sie so argumentieren, naja komm, aber wie wahrscheinlich ist es schon, dass jemand immer 120-130% leistet und dann irgendwie trotzdem auf der untersten Stufe stehen bleibt? Also wenn es jetzt so wäre, dass die Welt, unsere Gesellschaft so deutlich ungerechter wäre, als wir es vielleicht alle glauben oder glauben wollen. Woran liegt es denn, dass es nicht zu Massenprotesten kommt, dass die Menschen nicht massenhaft Gerechtigkeit dann einfach auch einfordern?
Ja, das ist total interessant, dass das nicht passiert. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass wenn die Ungleichheit steigt, also wenn sozusagen die sozialen Gegensätze größer werden, wenn die Reichen reicher, die Armen ärmer werden, dass dann sogar die Vorstellung zunimmt, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, dass sozusagen das Los der Reichen mit Leistung zu tun haben muss und das Los der Armen mit deren mangelnder Leistung, denn Faulheit oder wie auch immer. Also eigentlich relativ paradox, je größer die Ungleichheiten werden und je offensichtlicher es eigentlich nicht mit Leistung zu tun haben kann alles, desto eher sind wir bereit zu glauben, dass es mit Leistung zu tun hat. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass, das glaube nicht nur ich, das glauben auch viele in der Forschung, dass die meisten Menschen so ein, oder fast eigentlich wir alle, ein Bedürfnis haben, dass sie in einer gerechten Welt leben. Also wir haben sozusagen so eine tief verinnerlichte Vorstellung, wir leben in einer gerechten Welt. Das sieht man dann auch schon bei Kindern, die eigentlich davon ausgehen, dass wenn jemand was Blödes macht, wird er sofort auch dafür bestraft. Mhm. Und mit der Zeit wandelt sich diese Vorstellung so ein bisschen. Also das heißt, irgendwie so ganz banal, ganz stumpf glaubt man das dann nicht mehr, sondern denkt, naja, also okay, also wenn jetzt irgendwie Person XY irgendwas Verwerfliches tut, wird sie dafür vielleicht nicht sofort bestraft. Und aber so im Großen und Ganzen passiert das. Und wenn sich jemand anstrengt und was Gutes tut, wird er dafür belohnt. Auch nicht immer sofort, auch nicht immer so hundertprozentig. Aber so im Großen und Ganzen kommt das schon hin.
Und Sie zitieren ja sogar auch Studien oder Experimente, die genau diesen, Sie sagen, Bias ja zeigen, ne, dass man im Prinzip so ein bisschen an das glaubt, was der Erfolg dann so vorzeichnet. Ich fand da dieses Monopoly-Experiment wirklich total interessant. Können Sie das nochmal schildern?
Genau, das ist ein Experiment, was ein Sozialpsychologe aus den USA gemacht hat, wo er sozusagen Studierende zusammengetrommelt hat und in Zweierteams gegeneinander Monopoly hat spielen lassen. Also das kennt man ja, das Spiel, wo man Straßen kaufen muss und den anderen dann irgendwie
abzocken. In die Pleite treiben.
Genau. Ja. So, und normalerweise starten alle mit der gleichen Summe und alle haben einen Würfel und das gleiche Startkapital, die gleichen Chancen im Prinzip. Und dieses Spiel war jetzt ganz offensichtlich manipuliert. Der eine Spieler hat das Doppelte an Startkapital bekommen, durfte mit zwei Würfeln würfeln statt mit einem Würfel. Und wenn er aber losging, bekam er auch das Doppelte an Einkommen. Dann hat man die Studenten gegeneinander spielen lassen, diese Paare jeweils, und gefilmt und geguckt, wie sie sich verhalten. Und natürlich ist ihnen aufgefallen, dass irgendwas nicht stimmt. Aber das war nur so der erste Moment. Dann hat man gesehen, dass sie sich auch anders verhalten haben, dass derjenige, der irgendwie besser ausgestattet worden war, der erfolgreichere, also der rein zufällig erfolgreichere, sich auch irgendwie triumphierender benommen hat, größere Gesten gemacht hat. Und wenn man die dann zum Schluss gefragt hat, warum sie eigentlich gewonnen haben, konnten die auch lustigerweise diverse Gründe dafür anführen, warum sie da jetzt irgendwie mit ihrer Strategie und was auch immer bei Monopoly so erfolgreich waren. Das heißt, obwohl vollkommen offensichtlich ist, dass sie rein zufällig privilegiert waren, haben sie sich Gründe gesucht, warum es mit ihrem eigenen Tun zusammenhing und mit den Spielzügen, die sie gemacht haben und was auch immer.
Okay, das kenne ich von mir selbst auch, wenn ich bei Siedler von Catan gewinne.
Ja, genau.
Fallen mir auch sehr viele Gründe ein, dass ich ja auch wirklich brillant gespielt habe und großartige Schachzüge gemacht habe und dass es vielleicht Würfelglück war. Ich glaube, das hat man dann nicht so im Fokus. Aber was daran ja jetzt auch nochmal interessant ist, und der Spieler, die Spielerin zu den schlechteren Konditionen, die hat nicht protestiert.
Naja, die hat sich sogar im Spiel dann auch geduckter verhalten, hat dann nicht so sehr in die Snackschale gegriffen wie der andere Spieler, hat sich irgendwie so ein bisschen wie ein ja, wie ein Underdog dann auch verhalten, obwohl es keinen Grund gibt, weil es eigentlich letztlich völlig zufällig war. Also das heißt, wir fügen uns sozusagen, oft ist es so, dass es bestimmte Erfolge gibt, die dann eigentlich nachträglich erst gerechtfertigt werden und die dann nachträglich mit Leistung zum Beispiel erklärt werden. Das ist, glaube ich, viel häufiger so, als dass man jetzt irgendwie sagt, irgendwie, ja, ich habe was geleistet und deswegen kommt der Erfolg. Meistens irgendwie hat man bestimmte eine ungleiche Konstellation und die wird dann irgendwie von allen Beteiligten, übrigens also ob von den Gewinnern wie den Verlierern, als irgendwie auf ungleiche Leistungen zurückführbar erklärt.
Würden Sie denn sagen, dass unser Leistungsglaube, von dem wir jetzt viel so ein bisschen abgeschichtet, ein bisschen genauer angeguckt haben, dass dieser Leistungsglaube uns als Gesellschaft daran hindert, die richtigen Entscheidungen zu treffen?
Ein Stück weit schon, glaube ich. Ich glaube, wenn man sich allein anschaut, warum wir bestimmte hohe Einkommen nicht stärker besteuern, warum wir auch Vermögen nicht stärker besteuern, dann, glaube ich, schwingt da oft irgendwie diese Vorstellung mit, das wird irgendwas mit Leistung zu tun haben. Und das ist auch eine Hoffnung sozusagen. Das ist ja immer die Hoffnung, wenn Dinge mit Leistung zusammenhängen, haben wir sie auch selbst in der Hand und können sozusagen selbst auch bestimmte Dinge bewirken und das, was wir gerne haben, auch durch eigenes Tun und aus eigener Anstrengung und aus eigener Kraft erreichen. Irgendwie, dass zum Beispiel irgendwie hohe Vermögen so kaum besteuert werden, hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass viele in der Mittelschicht denken wollen, sie könnten das durch eigene Leistung auch erreichen. Hm. Und da will man sich ja irgendwie nicht ins potenziell eigene Fleisch schneiden, auch wenn irgendwie sehr illusorisch ist, dass man irgendwie mit einem Mittelschichtseinkommen plötzlich Multimillionär wird. Das ist viel, viel wahrscheinlicher, dass man irgendwie dann Bürgergeldempfänger wird eines Tages.
Okay, da kann man natürlich ganz kühl gegenhalten oder gegen argumentieren. Die Besteuerung, die Steuermodelle, die sind so, wie sie sich eben mit den politischen Mehrheiten gestalten lassen und deswegen ja sozusagen auch wieder die gesellschaftliche Entscheidung. Ich wollte jetzt noch mal perspektivisch mit Ihnen werden, weil Sie ja auch zum Ende Ihres Buchs, finde ich ganz interessant, noch mal diesen Zusammenhang reflektieren. Erfolgsgesellschaft, Erfolgsbegriff, Erfolgskultur. Was würden Sie sich da wünschen?
Ja, ich glaube, letzten Endes ist man da ein Stück weit im Teufelskreis. Also wenn man sich jetzt, also ich habe tatsächlich an diesem Buch nochmal ein Gedankenexperiment gemacht. Wie wäre es denn, wenn nichts Leistung wäre und alles sozusagen Lotterie? Also wenn alles verlost würde, jeder Status, jeder Beruf, jede gesellschaftliche Position, Besitz, wenn das alles verlost würde, vielleicht auch immer wieder verlost wird, so dass eigentlich
wir ganz völlig gerecht wäre, ne?
Das ist halt die Frage, wäre es das?
Fragezeichen. Also jedenfalls nicht offenkundig ungerecht, sage ich mal.
Naja, aber irgendwas wird sich dagegen ja sträuben, weil, glaube ich, die Vorstellung, dass nichts von unseren eigenen Fähigkeiten und Taten abhängt, ja letztlich in letzter Konsequenz dazu führt, dass wir ja auch uns selbst verlieren. Wer sind wir denn dann noch, wenn alles nur noch irgendwie ein Glück und ein Zufall ist, dem wir ausgeliefert sind? So, also das heißt irgendwie so, wenn man mal vom anderen Extrem herkommt, irgendwie ist das nicht unbedingt zwangsläufig viel attraktiver.
Okay, jetzt ist das nochmal aufgeblättert, was blöd wäre, vielleicht gesellschaftlich oder aus Ihrer Sicht, aber nochmal sozusagen in die Positivperspektive. Welche Diskussionen über die Leistungsgesellschaft wollen Sie da anstoßen?
Ich glaube, es ist ganz sinnvoll, wenn man sich bewusst macht, dass dieses Leistungsprinzip sehr begrenzt ist. Also es ist vielleicht bei allen Vorbehalten, die es mir auch da geben kann, gibt es vielleicht ein Leistungsprinzip, wenn ein Verkäufer im Supermarkt 30 Stunden arbeitet und der andere arbeitet 40, dann ist es wahrscheinlich gerechtfertigt, dass der 40 Stunden arbeitet, mehr verdient als der 30 Stunden arbeitet. Aber es ist halt sehr begrenzt und ich glaube, sich klar zu machen, dass es das Leistungsprinzip nur auf einen ganz begrenzten Ausschnitt der Gesellschaft und des Arbeitslebens und was auch immer anwendbar ist, wird dazu führen, dass man sagt, irgendwie man müsste in letzter Konsequenz dann vielleicht auch Einkommen nach oben kappen, weil irgendwann kann es nicht mehr durch Leistung erklärt werden. Oder man müsste auch bestimmte Vermögensverhältnisse nach oben begrenzen, weil es einfach nicht mehr erklärbar ist, dass es hier um Leistung geht. Und wenn es dafür eine Sensibilität gibt, glaube ich, ist da schon viel gewonnen.
Also die Differenzierung, die Reflexion. Hier auch zum Ende unseres Gesprächs. Bernd Kramer war heute zu Gast hier im Podcast Der Tag, Autor des Buchs Erfolg, ein moderner Selbstbetrug. Dankeschön.
Danke.
Und ob das eine gute Leistung war oder nicht, Das sollen natürlich andere beurteilen, nämlich ihr und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Lasst uns gerne wissen, ob das für euch so funktioniert hat. dertag@deutschlandfunk.de, das ist wie immer die E-Mail-Adresse. Dankeschön fürs Zuhören. Ich bin Sandra Schulz. Tschüss.